Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Heute darf ich begrüßen Egon Blum.
Einen schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung und hoffe auf ein interessantes Gespräch.
Ja, Egon, zum Einstieg vielleicht, damit sich niemand wundert, wir haben uns vor dem Gespräch kurz darauf verständigt, wir duzen uns. Du hast gesehen, das hast du in der Firma damals so gehabt mit der Lehrling, dass du alle geduzt hast. Das nur zur Erklärung, dass sich einmal niemand wundert. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast, dass wir uns heute da bei Kaiserwerther in Höchststrafe haben können. Erste Frage, die standardmäßig immer stelle beim Znüne ist, wie schaut denn bei dir das Znüne aus? Bist du, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, immer noch früh aufstehen? Und wenn ja, was kommt denn da so auf den Frühstückstisch?
Also, aufgestanden wird so zwischen 6 und 7 Uhr. Und dann ist in der Nähe der Bäckerei und dort holt man frisches Brötchen und dann tue ich mit meiner lieben Gattin Gerda gemütlich frühstücken und die VN lesen.
Das steht ganz klar. Wichtig.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja.
Das gehört dazu. Das heißt, meine, du warst die Lehrer lang nicht nur in der Wirtschaft sehr aktiv, sondern auch politisch ein aktiver Mensch, nicht als Mandatar, aber doch, dass du die immer eingebracht hast, dass du deine Meinung immer gesehen hast. Das heißt, du verfolgst das schon nach wie vor, auch jetzt, wenn du aus der Wirtschaft eigentlich raus bist und eigentlich das Lehrbüro ein bisschen ruhig angehen könnte.
Natürlich. Rein parteipolitisch war ich in höchstem Gemeinderat. Mhm. Das war natürlich auch wichtig, auch wegen der Firma. In der Folge habe ich mich auch politisch arrangiert, aber nicht parteipolitisch. Mhm. Das war auch mir wichtig, da später kommen wir nicht noch dazu. Bei Schüssel und Gusenbauer, ich habe immer ganz klar gesagt, ich setze mich für die Sache mit allem, was ich habe, ein. Aber bitte keine Parteipolitik mit meinen Ideen und all dem, was eventuell rausgekommen ist.
Lass uns vielleicht kurz für alle, die nicht kennen, mal kurz den Lebenslauf. Oder wer ist der Egon Blum überhaupt oder warum sollte man den unbedingt kennen? Viele werden es hoffentlich nicht sehen, die es nicht wissen, aber trotzdem. Du kommst eigentlich aus der Privatwirtschaft, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht, hast noch eine Zeit lang in der Schweiz geschafft.
10 Jahre.
Genau, bist dann noch höchst zur Firma Blum gekommen. Mhm. Nomen est Omen.
Ja, das ist ja.
Genau. Hast denn dort, vielleicht kannst du dort, was du erzählst, hast denn dort relativ schnell in die Geschäftsführung aufgestiegen, technische Leitung übernommen und aber ganz, ganz besonders natürlich schon von recht früher angefangen, sich um die Lehrlingsausbildung zu kümmern.
Also grundsätzlich im Jahre 70 bin ich zu Blum gegangen und bin dort gleich als in der Geschäftsleitung tätig war, bis zum Schluss, also nach 35 Jahren, 2005. Aber vielleicht interessant ist noch das Vorhergehende. Mhm. Als Lehrer, das haben wir ja gesehen, war am gleichen Ort beim Militär und auch in der Lehre wie mein Bruder, der Ältere. Mhm. Und der ist noch nach dem Militär in die Stara gegangen. Das ist der Schweizer Maschinenfabrik in Rorschach. Und es ist wichtig zu sagen, die haben damals schon NC, also noch nicht CNC, also Computer Numerik, haben sie gemacht, Maschinen zum die Schufelräder Fräser für Rolls-Royce. Mhm. Sehr interessant, natürlich anspruchsvoll. Diese Firma hat damals noch 1200 Leute gehabt, gewaltig. Und dort habe ich für 10 Jahre angefangen mit einem hoch anspruchsvolle Bereich, das ist die Anreißerei, wo man also aus Zeichnungen, die 15 Meter pro Achse sind, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, was es die gibt, da sagen muss, was man als fräsen muss, bohren muss und so weiter. Es wäre schmutzig, aber unheimlich interessant. Können nachher in Konstruktion gehen, weil das habe ich wollen, will es nicht können haben. Habe ich gesagt, genau das
dass
will
das
ich.
Auch lernen kann.
Genau, und hast den doch noch bis zum Abteilungsleiter gebracht, bis zum Jahre 70. Was noch wichtig ist, die Schweiz war für mich natürlich lebenswichtig. Erstens einmal habe ich in der Starak unheimlich viel gelernt, wie man mit Leuten umgeht, welchen hohen Stellenwert der Facharbeiter hat. Oder? Dort war der Fachmann einfach angestellt, oder?
Das heißt, das war dort anders, wie es bei uns im Ländle war.
Ja, natürlich, total. Und das hat mir ja geholfen, oder? Und dann habe ich auch gesehen, wie eine Lehrlingsausbildung in einem Großbetrieb ausschaut. Also der Blum hat ja dort mal erst 250 Mitarbeiter gehabt, die ich gehabt und ein paar Lehrlinge, oder? Und habe auch gesehen, welchen Stellenwert, dass man dort hat. Man Nachhilfeunterricht macht, man hat Lehrlingssport gemacht. Und dann, das hat mich unheimlich begeistert. Und ich habe den ja gesehen, und ich war natürlich auch in der Schweiz sehr stark, wenn ich gemerkt habe, was es geht. Aber von mir aus 23. Lebensjahr, mit 20 bin ich reingekommen, habe ich angefangen, Oberschule zu machen. Bald jeden zweiten Tag bin ich entweder in St. Gallen oder zu Rorschach oder irgendwo gewesen.
Okay.
Und hat die Schweizer Werkmeisterprüfung dann auch abgeschlossen. Das hat mir viel gebraucht. Also ich muss der Schweiz einfach viel verdanken. Bis dann, und das ist uninteressant, wenn ich zum Blum kopiere, ich habe ja Tanzmusiker, oder?
Ja.
Und damit ich ein bisschen Taschengeld hatte, das sogenannte Blum-Quartett. Wir waren damals sehr bekannt, nicht die Beste, aber die Tüchste. ganz genau. Und dort auf dem Schiff, ich weiß nicht, von Radlberg, das ist ja sicher wurscht, hat die Firma Blum einen Ausflug gemacht. Mhm. Und dort hat mir dann der Manfred Lenz, das ist der Personalschef gewesen, trotzdem mal, auf Auftrag von Julius Blum, einfach gefragt, ob ich zum Blum kommen möchte. Ja. Genau, und das war, habe ich dann ja gesehen natürlich, und dann bin ich im 1970 eingestiegen, muss aber auch sagen, Tanzmusik habe ich dann im 73 müssen hören.
Also ist es nicht, nicht mehr ausgegangen,
das ist ganz klar. Ich meine, da waren wir so viele Aufgaben, ganz genau. Andere. Und dann bin ich zur Firma Blum gekommen, wie gesagt. Man hat einfach gesehen, du übernimmst jetzt einmal Technik. Mhm. Genau hat man ja nicht ganz können sagen, was dazu als...
Okay, war das nicht so
schlimm? Weil da hat man das Werkzeug noch auf einem Karton gezeichnet, oder? Da war der Werkzeugmacher ein echter Künstler.
Ja, der also, wirklich vorhanden
ist,
noch
da so ist das, dann hat man einfach da gesehen, dann Teil sollte man haben, dann hat er halt ein Standswerkzeug gemacht, aber nicht so, dass man sich können duplizieren, weil da sind ja keine Zeichnungen da gewesen. Ja, und dann war es auch so, dass wenn der Werkzeugmacher den einmal gerade nochmal da war oder krank war, dann war es mit der Instandhaltung auch schon ein Problem. Ja. Kurzum, ich habe dort mal gesehen, ich stelle mir vor, das war damals nicht unbedingt üblich, man stellt Werkzeuge einfach her wie Maschinen, mit Zeichnungen, mit Toleranzen, alles drum und dran, damit man es jederzeit duplizieren kann, ganz gleich, ob der Spezialist da ist oder nicht. Man hat Ersatzteile, man kann zweites, drittes, viertes Werkzeug machen. Ganz genau. Und das war mein Ziel. Dazu hat man aber eine Konstruktion gebraucht, eine entsprechend gute. Man hat einen Konstrukteur gehabt, der wäre gern Chef geworden, der ist den Gang und ich habe. Dann hat einen Mitarbeiter gesagt, hat das verstanden, das ist ganz klar. Der hat eine Erwartungshaltung gehabt, die ist für einen eingetroffen. Ja. Kurzum. Und dann habe ich den angefangen, zuerst einmal eine Konstruktion aufbauen. Da war der Günther Fitz, der heutige, der langjährige Goalie von Austria Lustenau, war ein super Mann natürlich, der war noch einmal mein Nachfolger. Den habe ich können von der Starak mitnehmen und andere auch auf dem Werkzeugbau. Und mit denen haben wir dann mal angefangen aufzubauen. So. Und dann haben wir in dem Sinn, bis zu einem gewissen Grad, doch schon eine anspruchsvolle Qualifikation im Bereich Konstruktion gehabt, oder? Entwicklung hat dort mal einen anderen gemacht, aber Konstruktion. Aber jetzt, wie ich immer sage, wir nutzen die besten Konstruktionen und Ideen nichts auf dem Papier, wenn sie niemand umsetzt. Mhm. Und genau diese Umsetzer haben wir natürlich auch nicht gehabt. Wir haben vielleicht zwei oder drei gute Werkzeugmacher, wirklich fabelhafte. Ja. Nur dann hast du nicht einmal dürfen sagen, jetzt sollte er das machen statt dieses. Dann hat er schon gefragt, ob er gehen soll, oder? So hoch im Kurs waren die, das waren einfach Herrgott.
Von und zu.
Genau, aber das war für mich auch wieder eine Motivationskomponente, wo ich gesagt habe, ja, Moment mal, so kann wir ja nicht weitermachen. Oder? Und wir haben sie ja geholt, weil es unheimlich viel Aufträge hat und man hat gesagt, wir möchten expandieren. Oder? Und du kommst von einer großen Firma, du weißt vielleicht gut, wie das geht. Yeah. Wie auch immer, der Wiedmer, langjähriger Geschäftsführer, war natürlich ganz stark interessiert, dass da was geschieht. Auf jeden Fall bin ich dann angegangen und gesagt, okay, ich muss natürlich jetzt neben der Konstruktion auch entsprechend, ich sage jetzt, hochqualifiziertes Umsetzungspersonal haben. Ja. Sprich Werkzeugmacher, Mechaniker, Elektriker und. Mhm. Ja, und was ist mir übrig geblieben? Ich musste ganz gute Werkzeugmacher nie und gesagt, okay, dort ist noch einer weniger, eher Katastrophe, aber in ein paar Jahren wird es besser und eine Lehrlingswerkstatt.
Ich kriege.
Parallel dazu habe ich auch was Einmaliges damals bei Blum. Angefangen Werkzeuge einkaufen. In der Schweiz gibt es ja trotzdem mal sehr, sehr gute Werkzeugböcke. Mhm. Und dann habe ich können dort Werkzeuge in Auftrag geben als Lohn. Da. Und das hat das natürlich auch weitergebracht. Da haben wir auch viel gelernt, wie es denen macht. Ja, genau. Und parallel dazu aber die Lehrlingswerkstatt aufbauen. Da war ein Lutz Kurt, ein ganz guter Werkzeugmacher, der hat dann das übernehmen können und andere waren mit dabei. König Egon, leider ein bester Kollege, verstorben zwischenzeitlich. Der hat sich um die erste Lehrling gekümmert, wie ein Vater. Das war natürlich wichtig, oder? Ja. Weil ich habe ja über 35 Jahre keinen einzigen Lehrling rausgehauen, oder? Ganz wurscht, was er da hat. Wenn er gestohlen hat, nichts, genau den nicht, oder? Ja. Und das kann man nur machen, das ist da wieder die Idee, die Einstellung habe ich schon gehabt. Ja. Aber da brauchst du ja Leute, die da mitmachen.
Natürlich,
wo genau deine
Leute mitziehen, oder?
Natürlich, wo die Leute helfen und unterstützen, die eben neben dem Glas sind, die aus welchem Grund auch immer halt außerhalb der Normvorstellungen von Erwachsenen sind, so habe ich es immer genannt. Ja. Ja, und dann habe ich versucht eben, und das hat natürlich schon gelungen, man hat dann gleich mal verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und dann zusätzliche Leute in die Lehrwerkstatt rein da. Und dann ist das schön gewachsen. Ja. Parallel dazu habe ich versucht, den Werkzeugbau nicht mehr so weiterzufahren, wie er war, sondern gleich in Abteilungen Handarbeit, also Spezialisten, Schliefer, Fräser, Dreher, Bohrer und so weiter. Also bereits schon Struktur erklärt, wo eigentlich kippt und bis ich am Schluss 800 Lücken im Werk 3, also wo lang kippt und. Der eine oder der andere, das waren ja Fachleute, so sitzen sie nicht da. Der eine oder andere ist nicht mit der Zeit der Grenze gekommen. Nicht, weil er fachlich nicht mitgekommen ist, oder? Weil er kein Manager war. Also, weil
es halt andere Kompetenz als
so ist es ganz genau. Und mir war natürlich die Sozialkompetenz brutal wichtig, oder? Weil mein Leitspruch war ja immer, ein Chef sollte man nicht fürchten, ein Chef sollte man mögen. Und der Chef sollte sich nicht so benieren, dass er unersetzbar ist, sondern der Chef sollte können aufzeigen, wie viele Leute er erfolgreich gemacht hat. Und mit dieser Philosophie kann nicht jeder etwas anfangen.
Das stimmt, ja.
Ganz genau. Und dann habe ich halt ein paar Abteilungen geteilt. Aber so haben wir den können den wirklich bis zum Schluss, wenn ich 2005, wo wir also gesehen, schon hunderte Leute fahren, das haben wir das schön entwickeln können. Natürlich sind dann Abteilungen wie der Spezialmaschinenbau dazu. Anfänglich war das ja nur ein Vorrichtungsbau. Gegen den Schluss dann oder später, in den 70er, 80er Jahren, haben wir dann da ja Automationsanlagen gebaut, wo also die händische Arbeit gering war, nur bei großen Stückzahlen, aber der Blum hat das ja, oder?
Ja,
das ist ja die Stärke von Blum, von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Andere haben sicher auch gute Ideen. Aber sie haben nicht diesen riesen Markt und nicht diese riesen Mengen.
Und der Stern kann es wirklich auch
genau, umsetzen, wenn der Chinese auch von mir aus um einen Euro schafft oder um 50 Cent, er bringt diese Qualität in diesen Mengen nicht her. Da brauchst du Automationsmaschinen. Die musst du aber zuerst einmal haben, oder? Und den haben wir aber. Ja. Den haben wir damals mitentwickelt mit einer Firma Stiva in Artlang-Buchheim, der sehr viel geholfen hat. Es waren natürlich viele Leute, man müsste jetzt viel nennen, waren mit dabei. Also, es war nicht der Egon Blum, oder?
Der war
Promotor und ich habe einfach gewusst, wann er sie will. Und habe natürlich auch den klar, damit jeder gewusst hat, ich will richtig, dass er marschieren soll, habe ich den Leitsätze aufgestellt. Von mir selbst entworfen, oder? Ich habe dann später auch die Qualitätssicherung auch noch überkommen, oder? Zwar Gesamtfirma Blum und dann hat die Entwicklung auch noch nicht alles gehabt. Aber dann habe ich den Leitsatz gebraucht, weil bei so vielen Leuten muss einfach die Leute wissen, wie denkt er, was möchte er, und hast aber immer wieder jedes Jahr durch eine Managementbewertung abgefragt, ob es ihnen passt oder welche Probleme
sie haben. Also wichtig, nicht nur am Lieferer und dann lassen wir es so, sondern immer schon evaluieren.
Und meine Führung war vielleicht insoweit das Spezielle, dass ich jedes Jahr eine Managementbewertung von unten nach oben gemacht habe, auch ich habe mich bewertet, oder? Damit ich gewusst habe, aha, die und die Mängel haben wir, dann habe ich mich zuerst natürlich müssen fragen, tue ich das besser, tue ich es richtig. Und sonst habe ich für mich das wirklich einen Anspruch, dann tue ich es zuerst. Und dann haben wir das aber gemeinsam als Jahreszielsetzung gemacht. Und das hat bombig hingehauen. Also, ein Punkt war immer pünktlicher Sitzungsbeginn, einiges entsprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es das stört, fangen wir einfach an. Punkt 8 ist
zitzig. Egal, ob alle da sind.
Genau, ich habe das Twin den oben gemacht und dann zuerst mal den Rogen gemacht. Oder Herr Blum, was ist mit der...
Die akademische Viertelstunde.
So, dann habe ich gesagt, dann habe ich einfach gesagt, sind ihr nichts wert? Ist der, wo am letzten Kut so viel wert, dass wir alle da hocken, wie Einzelmännchen. Und dann das nächste Mal sind sie
da. Hat es funktioniert, oder?
Ja.
Wie, jetzt war das in den 70er, also 1970 hast du mit so Sachen schon angefangen und über die Jahre das natürlich, also hat ein paar Jahre gedauert, bis das natürlich alles ins Laufen gekommen ist. Aber das war jetzt eine Zeit, sag ich jetzt einmal, im Ländle, wo das ja total untypisch war. Ja. Also du bist ja da komplett aus dem, was bis dato üblich war, auch in der Lehrlingsausbildung, so auch in der vermutlich auch in der Meisterfirma, wie man Mitarbeiter gesehen hat, wie das Verhältnis war. Gab es da gar keinen Widerstand? Ist das alles so? Also in der Firma, oder hast du da schon einen anderen Kampf ausfechten müssen, wo man sagen muss, weil man das kostet ja in dem ersten Moment als Erklärgeld.
Ja.
Jetzt wissen wir Unternehmer, wenn Geld verdienen in erster Linie und nicht unbedingt Geld ausgeben. Wie ist denn das gelaufen? Wie lange hat das Buch zum die Firmenleitung und also überhaupt Kollegen zum Überzeugen, dass das so Sinn macht und dass das eine gute Geschichte ist?
Nachdem wir so einen hohen Marktdruck hatten, und ich muss nochmal sagen, war vor allem auch der Bertel Wiedmer, seinerzeit Direktor, war natürlich sehr interessiert, dass es vorwärts geht und hat auch immer mitgezogen. Aber wie gesagt, die große Unterstützung hatte ich natürlich von Julius Blum gehabt. Ich muss sagen, in 35 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, kein Unwort. Wir sind miteinander auch noch ein Jahr gegangen ein bisschen, aber kein einziges Unwort. Die haben so volles Vertrauen gehabt bei dem Herr das einfach ja, besser geht's nicht. Und in der Folge auch vom Gerhard Blum und vom Herbert Blum. Mhm. Also von dort her gesehen.
Also stellt mal die Rückendeckung.
Habe ich die Rückendeckung gehabt. Darum habe ich auch können, man hat den Schockle geschmunzelt, man hat in der Lehrlingsausbildung gesehen, wir müssen einfach anders schwören. Yeah. Es muss attraktive Lehre sein. Blum muss ein Alleinstellungsmerkmal haben, den ja der Tanzkurs gründet.
Oder? Zeigen, oder nicht Raucherbonus, ein Thema, wo man legendär diskutiert hat.
Englisch, yeah. Lehrlingsturnen, da hat natürlich Gewerkschaft den nach oben überkommen, weil yeah. das haben sie immer gefordert. Kein Mensch hat es natürlich yeah. gemacht. Aber yeah. ich muss sagen, das habe ich als Spitz auf. So, oder? Yeah. No. Und mit diesen Themen hat natürlich gesagt, ja, alle gesagt, ja, was ist da los? Mhm. Aber der Hammer haben wir natürlich den abgeschlossen mit der World Skills, mhm. also der mhm. Berufsweltmeisterschaft, yeah. oder? Man zusammengefasst, muss man sagen, wir haben ja die meisten Medaillen gemacht, die jeden Betrieb auf dieser Welt gemacht hat, in der Zeit. Mhm. Also bis 2006, mhm. aber da haben sie sich, glaube ich, die letzte sind da, ist ein bisschen weniger, aber yeah. aus welchem Grund immer. Und das hat dann die Leute natürlich unheimlich imponiert. Also yeah. man muss sich vorstellen, da kommen dann vielleicht später mit dem Hunsdorfer
yeah, ehemals. Yeah, auf jeden Fall.
Muss ich gesagt haben, die Ausbildung in Österreich ist ja super, oder? Yeah. Siehe die World Skills, oder? Mhm. Also, ja,
das sind wir einfach. Mit den Federn schmücken.
Neue Wege gegangen. Aber vielleicht noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Einer meiner Leitsätze, ich muss also nicht auf die Lehrlingsausbildung mhm. war ja das Thema Motivation, oder? Mhm. Viele munden ja, der Chef ist ein Motivierer, wenn er reinkommt und schreit sich da alle Leute an und macht er Angst und dann droht er das rauswerfen mhm. an. Mhm. Redet schneller, oder?
Nein, passt toll, alles gut.
Dreht er das rauswerfen an, dann hat er gesagt, das ist es nicht. Sondern die Motivation als solche beginnt bei der Information, oder? Mhm. Also ich muss zuerst, wenn man mich motivieren will, muss ich doch zuerst einmal wissen, warum geht das?
Was will man überhaupt?
So ist es. Dann bin ich aber erst integriert, oder? Mhm. Dann bin ich doch nicht motiviert. Dann weiß ich, aha, jawohl, ich weiß, was das geht. Ja. Wenn denn das aber so ist, dass ich mit dieser Sache identifizieren kann, oder? Mhm. Dann geht's los, oder? Mhm. Also je höher der Identifikationsgrad ist, umso höher ist natürlich das Potenzial der Motivation. Mhm. Oder? Mhm. Und das war mir wichtig. Daran habe ich immer gesehen, der will nicht, sage ich, 100% reingehalten. Ja. Was der, um was es geht, dass auch er profitiert, nicht nur das Unternehmen, ja. dass er auch menschlich profitiert, oder? Weil die Sozialkompetenz, die Unternehmenskultur war mir natürlich wichtig. Das ist ganz
natürlich, klar.
Ja, natürlich, oder? Und in dem Sinn haben wir den Kunden ein ganz anderes Denk- und Verhaltensmodell in der ja. Viele sagen ja immer noch, ja, das ist da gegangen, wo der Klänk sie das ist bei 800 Leuten da gegangen. Ja. Jedes Gleiche ja, in der Folge, vielleicht können wir darauf reden, wo ich Kuratoriumspräsident wurde bei der HTL Bregenz mhm. Rankweil, oder? Mhm. Habe ich das gleiche Denkmodell. Darum habe ich auch den Arbeitskreis alles nebenzu mhm. und auch Ausbildungszentrum Fradelberg. Es ist einfach alles noch im gleichen Modell gegangen. Ja. Und es ist einfach ein Modell, wo ich sagen muss, für mich, und sonst hätte es geändert, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, wo der Mensch im Mittelpunkt mhm. steht. Ohne Abstriche auf die Produktivität, oder?
Ja, klar.
Aber im Hinblick auf eine langfristige, lang anhaltende Motivation und Leistungsfähigkeit, weil mir nützt das nichts, wenn ich mit 50 Jahren Leute haben, ausbrennt sind, oder?
Ja, aber das ist, oder?
Not, ja,
das haben wir ja gesehen. Die investiert hast und dann sind sie weg,
oder? Ganz genau.
Das bringt ja. auch nichts. Fangen wir vielleicht mal mit dem Punkt an, schwierige Lehrlinge. Also, ich kenne jetzt auch genug und man hört es immer wieder. Das Problem ist jetzt, das kommen wir noch zu sprechen, Fachkräftemangel generell. Aber eben auch das, wenn Firmen einen Lehrling suchen, ja. hat sich das in den Jahren verändert, dass tatsächlich natürlich auch die Qualität mhm. der Lehrling, vermeintliche Qualität wohlgemerkt, es ist ja immer, je nachdem, wie man damit umgeht, nachlassen hat und dass es immer mehr darum geht, nicht nur denen einen Beruf beizubringen, sondern tatsächlich, du hast so damals gesagt, Sozialkompetenz beibringen. Ja. Also grundlegende Dinge, wo man sieht, hätte man eigentlich. So man eigentlich schon heute in dem Alter, was mhm. aber dann merkt, hoppala, da haben die Lehrlingsausbildner und die Firmen eine ganz andere Verantwortung auf einmal gekriegt. Jetzt haben die das schon relativ früh gemacht. Du hast gesagt, du hast in 35 Jahren offensichtlich keinen Lehrling rausgehauen, egal was er gemacht hat.
Ja.
Wie funktioniert denn das so? Ja, es gibt natürlich Fälle, wo man denkt, also, ja, und die gibt es zu Genüge, oder? Wo man sagt, ist da nie der Punkt, wo du gesagt hast, Hagert jetzt
der Kumpel, ja, dann dürfte man ja laut Gesetz da wird der Betriebsrat zustimmen und sagen, dann wird er fristlos entlassen, genau. oder? Wenn er also etwas gefladert hat. Die will er vielleicht klebt noch mit, oder? Der Kai ist ja krank mitunter, oder?
Ja gut, das ist die andere Variante, ja klar.
Ja, das ist ja das, oder? Und ich muss sagen, zuerst einmal zum Thema Qualifikation der Lehrern wird er. Ich bin nicht der Meinung, dass sie viel schlechter geworden sind. Mhm. Die Ansprüche sind höher geworden.
Okay, ja.
Oder? Und natürlich, das zurückkommt noch dazu, das Image der Lehre ist natürlich nicht in dem Maß gestiegen, wie es jetzt soll, ja, damit Lernleistung starke, wo Eignung und Neigung sowohl für schulischen Weg als auch praktischen Weg halt, sich eher für die Lehre entschieden hat. Sonst nicht da, aber da muss man
da kommen wir noch
reden. Genau. Aber das andere ist natürlich, dass Jugendliche, und das ist auch heute noch der Fall, aber sie sind nicht schlechter geworden, nur die Ansprüche sind weit höher, oder? Und darum kann man sie, konnte sie vielfach nicht brauchen, weil sie diesen, ich sage diesen Support, wo die brauchen täten, damit sie durchkommt, nicht leichter kommt. Blum hat sich das können leisten, andere Betriebe auch. Man hat da entsprechende Hilfsprogramme gehabt. Aber das ist einfach für viele nun mal gegangen. Das ist letztlich auch der Grund im Zusammenhang mit der Demografie, dass wir heute 10.000 weniger Lehrabsolventen haben. 10.000 pro Jahr, bitte, oder? Pro Jahr. Also, und dort muss ich einfach sagen, und das gilt auch für Zukunft, es muss uns gelingen, 15-Jährige so weit zu bringen, dass sie die Kulturtechniken beherrschen, so weit beherrschen, dass sie wenigstens eine Wand ausrechnen können, oder was auch immer. Also ein sinnerfassendes Lesen, Schreiben, Rechnen, und dass sie eine Sozialkompetenz und als ein soziales Verhalten, wo man sagen muss, jawohl, mit dem Menschen kann man umgehen. Ja. Und das verlange ich. Und dort erwarte ich mir auch, dass man vielleicht manches, man heute an vermeidbaren Lerninhalt da steht, dass man das wirkt zugunsten von den, ich sage jetzt, Kulturtechniken und sozialen Verhalten. Also das ist für mich das Allerwichtigste, was man machen kann. Denn die Auswirkungen waren ja, das sind ja so, dass man sagt, okay, den machen wir für die was anderes mit überbetrieblicher Ausbildung. Das haben wir, die haben ja selber gegründet, in 2006. Aber man hat einfach gesagt, mit denen kann man nichts anfangen. Und dann ist es so gegangen, dass man ihnen auch unterworfen hat, Null-Bock-Generation.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist das vielgerühmte Wort Null-Bock-Generation. Und die haben ja eigentlich alle ihre keine Lust mehr zum Schaffen. Die
so gehen lieber
in die Schule.
Mit denen kann man nichts anfangen.
Und dann geht man gleich über die Weltreise.
Ja,
Und eigentlich da jetzt wirklich was leichter, das wendet die nicht. Das ist so das Vorurteil, das man immer wieder zum Hören kriegt. Und wir haben im Vorgespräch schon kurz geredet, da hast du eine ganz eigene Meinung dazu.
Also Vorurteil ist einmal Urteil vor Kenntnis, oder?
Ja.
Sagen. Wobei diese Null-Bock-Generation nicht nur im dualen Bereich zu sehen ist, oder in der Pflichtschule, sondern auch in den berufsbildenden mittleren höheren Schulen, das ist einfach
so.
Aber zur Sache jetzt. Diese jungen Leute, die eben jetzt entsprechende Qualifikationen und wo unsere Gesellschaft sieht, jawohl, mit denen kann man was anfangen, die haben dann das Problem, dass sie weder in den Schulen, also berufsbildenden mittleren höheren Schulen, noch in eine von ihnen gewünschte, nach Eignungen und Neigungen entsprechend ausgelegte Lehrsituation reinkommen. Also fallen sie dort durch. So, den kommt sie irgendwo in eine Ebene hinein, wo man sieht, und denen muss geholfen werden, wir brauchen sie ja was. Und da muss ich sagen, das AMS macht sicher einen guten Job, oder? Aber was soll das AMS tun, oder? Die bieten Kurse an, und später den jetzt so mit überbetrieblicher Ausbildung. Aber dort würden ja nur ein paar, in Wien jetzt vielleicht nicht, aber im Land, nur ein paar Berufe, vielleicht 10 angeboten, aber nicht der 11., der 12., der 13., wo der Fähigkeit hat. Aber der muss die Chance erwarten, oder? Wir hören so, da will man das auch verstärken. Also, ja, und dann scheitert er dann, weil ihm jegliche Motivation fehlt. Das Gleiche gilt auch, ich muss schon sagen, in der Lehre will ja jeder Fünfte fliegt durch und jeder Fünfte hört während der Lehre auf. Das nimmt mir das Gleiche dazu. Denn dann sieht man auch, man aufhört ja, der hat halt keinen Bock und so weiter. Genau, der Will ist ja mitunter nicht vom ersten Tag weg ausgebildet worden, sondern ausbildungsfremd. Wie auch immer, er fällt durch. Und dann heißt das, der will nicht, der Chaos sowieso nicht. Er hat einfach keinen Bock, sagt man. Der Null-Bock-Koordination. Und man hat ihm eine Chance gegeben. Das tut mir immer das Schönste. Dass unsere Gesellschaft vielleicht nicht aus Boshaftigkeit, aber aus mangelndem Feingefühl nicht erkennt, dass dieser junge Mann, dieses junge Mädchen überhaupt gar nie empfunden hat, dass das eine Chance gewesen ist, oder? Weil man sie ja noch mal reingesteckt hat, wo sie ja gar nicht will. Und da sage ich immer, da sollten wir uns als Erwachsene halt auch mal hinterfragen, ja, tun wir das, was wir uns vorgenommen haben am 1. Jänner oder fürs ganze Jahr, oder erwarten wir das immer bloß von anderen? Und da sind wir sehr ungerecht, oder? Also, wir gehen das für etwas aus, wo wir nicht sind.
Aber jetzt ist es natürlich schon so, dass Das heißt, es gibt einen gewissen Bedarf an Arbeitsplätzen oder an also es klingt das immer so, hört ein bisschen theoretisch, weil ich sage, man muss natürlich schon, was die für Begabungen haben und was die gerne machen möchten, aber ich kann natürlich auch nicht jedem alles recht machen, weil es muss natürlich auch das Angebot dementsprechend da sein. Also ich komme jetzt vielleicht von der Lehre weg zum Studium und der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich sage jetzt natürlich, wenn alle Psychologie und Jus studieren, und, aber das nützt halt nichts, wenn es halt nur so und so viele Lehrplätze oder so und so viele Studienplätze gibt. Wie soll denn das in der Praxis funktionieren? Oder was würdest du vorschlagen,
ja,
wie das in der Praxis besser ausschaut?
Das haben wir ja gesehen, was man dort tun sollte. Wir haben aber 200 Berufe, also über 200, aber im Vorarlberg 180. Ja. Nicht mehr das Vorarlberg, okay, aber österreichweit über 200 Berufsbilder. So, und für diese jungen Leute, die muss man sagen, man hätte es nicht brauchen können, kann man darum nicht nie, weil sie analog der Unterstützung einfach zu viel Engagement brauchen täten, aber die einer sind ja Beruf, wo sie Eignung und Neigung hätten und auch Freude, Motivation, die gibt es nicht für sie, nur für sie nicht.
Ja, ja, klar.
So, und da kommt jetzt aber wieder mit der Bonus-Überlegung, dass ich sage, warum kann man nicht reingehen? Man muss vielleicht weg sagen, wir haben ja überbetriebliche Ausbildungszentren in ganz Österreich und da kostet ein Lehrling 40.000 Euro pro Monat, pro Jahr.
Pro Jahr, ja.
Also, ich finde es aber gut, das. Ja. Also, dort kann man einiges gut machen, was sonst auf der Straße landet. Und jetzt geht es mir darum, dass ich sage, wenn man nur einen Teil dieses Geldes, also für den 40.000 Euro pro Jahr, einen Teil an einen Betrieb gibt, wo dieser junge Mensch gerne reingehen, wo eine Eignung und Eignung hat, aber halt einen Support braucht, eine Unterstützung braucht. Warum kann man nicht rein und gibt diesem Betrieb das Geld, dass er dort aufnimmt, wo er reinpasst, oder? Und dann hat er Motivation, oder?
Und da sind wir jetzt schon beim Blumenbonus
angelangt. Ah, ja.
Das ist nämlich jetzt auch ein großer Punkt natürlich. Das ist natürlich der Zeitpunkt, wo du aus dem reinen Privatwirtschaftler rausgekommen bist und auch diesen Namen geprägt hast. Der Blumenbonus hat viele Jahre in ganz Österreich natürlich noch sich einen Namen gemacht. Das heißt, du hast unter der Regierung Schüssel angefangen als Beauftragter.
Regierungsbeauftragter,
ja. Genau. Hast dort diesen Blumenbonus vorgestellt und auch eingeführt. Ist noch weitergegangen unter der Regierung Faymann.
Nein, unter
Gusenbauer. Unter Gusenbauer, genau. Und dann geendet, also mit der Amtszeit von Gusenbauer.
Abruptes Ende,
Faymann. War dann auch fertig mit dem
Blumenbonus. Faymann-Mitterlehner,
ja. Genau. Und da ging es ja genau um das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, die Idee war dahinter, der Staat fördert Unternehmen, stellt ein Geld zur Verfügung pro Lehrling, das unterstützt, damit die einen Anreiz haben, diese Lehrstellen auch die zu besetzen. In deiner Rechnung, und das hat sich ja auch bewährt, also das hat sich ja auch in der Praxis bewiesen, dass es so funktioniert.
Das ist schon refinanziert.
Richtig, genau. War das denn so, dass die Kritik sind, ja, Geld rauszuhauen ist immer schlechteste Option, aber du hast natürlich immer gesagt, nein, Moment einmal, wir geben jetzt da Geld rein, aber da kommt natürlich mehr zurück, als wir da eh zahlen. Und da gibt es ja, das werden wir halt eh im Text schon sehen, dass sie sich nochmal anschauen können. Das heißt, der Lehrling, der da ist, der zahlt natürlich noch durch Steuern, der so Lehrling, der hat natürlich auch also Wirtschaftsleistung,
die er bringt. Er zahlt mehr Steuern, als er kostet.
Genau, über die 3 Jahre Lehre, gerechnet. Das heißt, es ist von Lehrberuf zu Lehrberuf natürlich ein bisschen unterschiedlich, weil nicht jeder Lehrling gleich viel verdient. Oder? Ich glaube, beim Friseur war das dann so, dass es dort ein kleines Defizitgeschäft war, also für den Staat in Anführungszeichen, ein finanzielles. Aber jetzt gerade bei Maurer zum Beispiel war es ganz viel.
Ja, ganz also gewaltig.
Und bei der Hightech-Beruf.
8.000 Euro,
wenn man richtig täuscht, im Jahr, also über die Lehrzeit hinweg, was also plus an Steuerleistung reingekommen ist. Auf alle Fälle wurde das damals eingeführt, wurde erfolgreich geführt. Das hat natürlich wahrscheinlich zu deinem politischen Engagement noch mehr beigetragen, dass du noch mehr eingebracht hast und noch mehr Einblick gekriegt hast, wie das Ganze funktioniert.
Weiterentwickelt hättest.
Punkt war denn, es ist den Rapport geendet. Jetzt ist das natürlich schon ein paar Jahre her, nichtsdestotrotz, wie sehr hat das genagt und wie sehr nagt so Hüttner. Und wie sehr nagt so Hüttner, weil du, das hören wir jetzt, nach wie vor natürlich auch überzeugt davon bist, dass das eine gute Geschichte ist.
Ich bin sehr gereift über die Zeit in Wien, sehr gereift. Ich sehe die politische Diskussion auch mit Brexit und so wieder ganz anders, als wie es so geht. Aber vielleicht vom Anfang weg. Es war ja so, dass wir in Vorarlberg die Betriebe zusammen der Industrie einander mal die Leute weggenommen haben, sondern gesehen, dass man mehr besser ausbildet und Arbeitskreis Lehrlingsausbildung gründet. Mit einem wirklich großen, tollen Engagement und entsprechend viel Ergebnis, plus die Olympiaden, wo man kann, also nicht plus Blumen, sondern Vorarlberg insgesamt, haben wir ja die meisten von ganz Österreich gehabt. Und da hat es eine Veranstaltung hier in Vorarlberg, einmal 30 Jahre Arbeitskreis und dann ist einmal der Kanzler Schüssel gekommen. Und er kam unter Druck, muss ich jetzt einfach sagen, weil damals über Jahre wir 2000 Lehrsteller pro Jahr verloren haben. Und dann ist natürlich die Verarbeiterkammer und die Opposition unter Druck gekommen. Und auch die Bundeswirtschaftskammer hat gesagt, nein, da kann man tun, was man will. Yeah. Mehr Lehrstellen gibt es nicht. Mhm. So, und da hat der Schüssel einfach gesagt, der Kanzler, was kann man da tun? Wären Sie bereit? Oder sind Sie der Meinung, man könnte in Österreich auch so etwas Ähnliches machen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie munnen, oder? Ja, ja, klar, oder? Yeah. Und dann habe ich eines schönen Tages den Anruf überkommen, ob ich bereit wäre, der Regierungsbeauftragten. Ich habe natürlich nicht gewusst, was es ist, gell? Yeah. Nein, ehrlich nicht. Also, weil der Regierungsbeauftragte muss ja vom Gremium, oder? Muss er ja einstimmig beschlossen werden, oder? Also innerhalb von
in der Bundesregierung, oder was?
Die Bundesregierung, yeah. Einstimmig, oder? Mhm. Habe ich auch nicht gewusst, oder? Yeah. Kurzum.
Also kann der Kanzler nicht einfach so sagen, ich mache.
Nein, das ist nicht gegangen. Auf jeden Fall hat er das dann gesehen und die dann begonnen, also ich muss sagen, der erste Vertrag, den man mal aufgelegt hat, war natürlich eine Frechheit. Wenn ich da nicht den Dr. Hinterberger gehabt hätte, das war damals schon der Rechtsberater beim Blum, wäre ich nicht, wäre es gar nicht weitergegangen.
Okay.
Also lausig an. Ja. Man hat mir also mit unter auch ein Büro gehabt, das war wie eine Bärsenkamera.
Okay.
Man merkt, ich muss merken, du bist hier nicht gefragt, oder?
Ja, ja.
So. Im Ministerium, oder?
Ja, ja.
Im Ministerium, Regierung klar, schon, oder?
Ja, aber im Ministerium,
da kommt jetzt auch noch von aussagen. Und ich habe dann aber gleich ein 100-Tage-Papier gemacht und eine ganz klare Philosophie, was ich alles will, unter anderem, wo wir noch reden wollen, über die Pflegelehre.
Ja.
Kurzum, das habe ich gemacht. Und dann hat es schon gekostet, es ging mir gleich wie jedem Minister, 100 Tage Schonzeit und dann bist du dran, oder? Ja. Und auf 100 Tage habe ich genau ein Strategiepapier gemacht. Übrigens ist alles auf meiner Homepage zu lesen. Also ich kann mindestens sagen, ich kann nachweisen, was ich wann, wie gesagt habe.
Oder? Okay. Keine Frage. Kann auch nicht jeder.
Ja, aber damit habe ich den Nachweis, dass ich meine Meinung nicht immer geändert habe, sondern ich bin meiner Meinung immer treu geblieben, weil ich überzeugt war.
Ja.
Kurzum, und dann war unter anderem, habe ich mir mal gefragt, ja, was sind diese JASK-Maßnahmen? Das ist also eine Vorstufe für die UAZ. Also haben einfach Kurse gemacht und hat jeder Kurs 8.000 Euro kostet pro Jahr. Mhm. Und die Kurve stieg ganz gewaltig an.
Weil immer mehr logischerweise.
Genau, und da hat es mir geschnallt, oder? Das ist privatwirtschaftlich gedacht, oder? In dem Fall Effektivität vor Effizienz, oder umgekehrt. Das ist einfach die richtigen Dinge tun und dann die Dinge richtig tun. Und dort ist mir dann das mit dem Bonus ins Ziel gekommen. Habe ich aber das Projekt 06 genannt, oder?
Mhm.
Und Schüssel hat noch gesagt, nein, das heißt Blumenbonus, oder?
Okay.
Also der Name ist nicht von mir gekommen.
Ja.
Genau, und jetzt aber Ende der Sache, 12.500 betriebliche Lehrstellen haben wir geschafft.
Ja.
So, das waren jetzt zusätzliche Lehrstellen, aber natürlich ohne Berücksichtigung, dass man nur Schwache nimmt und so weiter.
Ja, klar.
So, und jetzt kommen wir zu dem, redet, wie wäre die Weiterentwicklung gedacht gewesen oder wie war sie? Ich habe unter Gusenbauer ist noch durchgebracht in den Verhandlungen, der Regierungsabsprache, dass man die Qualitätssicherung zur Mitte der Lehre macht. Mhm. Das war eines der wichtigsten und tragenden Punkte bei der VUM, dass ich einfach gesehen habe, und Thomas muss einem zu Wort sagen, es kann ja nicht sein, dass ich 4 Jahre in eine Ausbildung gehe, wird das dort per Hack sagen oder per HTL, wo ich 4 Jahre lang nicht erfahre, wo ich stehe.
Das, für den Staat,
das ist doch nicht zeitgemäß, oder? Und das haben wir dort können ändern, aber nur dort.
Mhm.
Nur in der VUM, also das Gewerbe hat auch nicht mitgemacht.
Ja.
Genau, und das wollte ich unbedingt reinbringen. Mhm. Und das ist dann reingekommen, da hat also jeder Betrieb für jeden Lehrling, wo eine Qualitätssicherung abgelegt hat, sie war aber noch nicht so richtig im hohen Niveau, hat 3.000 Euro bekommen pro Lehrling. Mhm. Oder? Aber das hat sich ja rentiert, oder? Und das hätte ich dann, habe ich auch aufgezogen, hätte ich dann weiterentwickelt, dass dann so quasi diese Zusätzlichkeitsbonus und alles in diesem Qualitätsbonus oder wenn ich es nennt habe, integriert gewesen wäre. Es hätte also nur noch einen Bonus gegeben.
Mhm.
Nur ist es leider nicht so weit gekommen. Der Qualitätsbonus hat man mir, also die Zwischenprüfung hat mir, wo Feinmann gekommen ist und Mitterlehner, also diese Regierung, hat gesagt, wir haben ein neues Paket, ein Lehrlingspaket. Das kostet noch. Zusätzlich kostet, wir müssen dann eine erleichterte Lehrlingskündigung machen, das ist ganz wichtig. Hier, da dreht sich ja der Benja im Grabum, oder? Ja. Und das kostet nah, das gibt 5000 zusätzliche betriebliche Lehrplätze. Ha, tun wir 30.000 weniger, oder? Ja. Also, hat nichts mit, aber man hat es einfach, der Leitler hat mal gesagt, weißt Egon, pardon, mit ihm, den tun wir weiterentwickeln, sage ich, ja, Christoph. Das ist ungefähr gleich, wenn ich jetzt mal Mitarbeiter sage, du, ich täte den Lohn noch weiterentwickeln, für 5.000 Euro kriegst du jetzt noch 2. Ja. Ich habe ihn weiterentwickelt, oder?
Schon wusste, in welche Richtung.
Das Problem ist halt das, oder? In dem Zeitpunkt, 2008, wie bei meine ganzen Broschüren und Niederschriften und, ich sage jetzt nicht Drohungen, sondern Warnungen, habe ich gemeint, ich tue richtig liegen, ich bin ja noch richtig liegen, aber damals hat niemand können sagen, er hat recht, oder? Yeah. Übrigens, das haben wir gesagt, der Ministerrat muss einstimmig sein.
Ministerrat,
okay, also es ist
ja
auch die Regierung.
Ja, ja, klar.
Gut. Aber dort habe ich nicht, kann nur können sagen, Herrschaft, wenn wir jetzt nichts tun, in der Lehrlingsausbildung, wenn wir nichts tun am Image, dann kriegen wir eine Katastrophe mit, im Zusammenhang natürlich mit der Demografie. Mhm. Ich habe dort mal vor 18.000 gesehen, wo die 15-Jährige zurückkommt. Mhm. Und tatsächlich ist, dass wir in der Dualen, das muss ich einfach dazu sagen, nicht nur diese Demografie haben, wo zurückgegangen ist, sondern haben noch zusätzlich 9.000 in Österreich jährlich, wo über Demografie rauskommt. Mhm. Also das ist für mich ein Anzeichen, dass da jetzt halt einfach mit dem Image auch noch was nicht stimmt, oder? Ich rede es nicht schön. Yeah. Ich muss schon sagen, Demografie hat sicher viel ausgebracht, aber nicht alles. Mhm. Und das ist das, wo ich jetzt halt immer noch dran bin, also die Gesellschaften machen denen nichts vor, die Demografie ändert sich nichts. Mhm. Aber wir brauchen Fachleute. Wir kriegen, haben ja Betriebe, die kriegen ja Probleme mit der Auftragsannahme in Deutschland wie in Österreich. Und da haben wir im Grunde nichts anderes, als wir, vielleicht, dass wir ihnen versprechen, dass wir tun noch einen neuen Beruf hin, der sehr gut klingt und da gebraucht wird. Aber da hat der Einzelne von der Motivation, einen Lehrberuf zu wählen, eigentlich wenig. Mhm. Oder auch Lehre Matura ist da.
Das kann zeigen, weil das ist ja was, das ist komisch und was ist sehr propagiert worden in den letzten Jahren, oder?
Ich habe das schon gemacht, vorher zu wenig, weil ich immer wieder bei den Gesprächen mit jungen Leuten, wenn sie gesagt haben, ich würde gerne eine Lehre machen, ist der Vater gekommen, sagt, naja, das ist schon recht eine Lehre, aber der muss eine Matura machen zuerst, weil es so sicher nichts in unserer Gesellschaft, von einer durchrecht
oder? Das ist ja so. Hast du immer noch so?
Ist immer noch so, oder? Wenn man die Schule nicht brauchen kann, dann machst du halt eine Lehre. Das, oder? Also, auf jeden Fall, mit dieser Matura haben wir den großen Rehback nicht gemacht. Aber wir haben es gemacht, damit man sieht, die Lehre ist durchgängig. Mhm. Das ist gelungen. Mhm. Übrigens, dort habe ich 7 Jahre lang eine Königin Wiener Befahrer Überzeugungsarbeit gemacht.
Ist das so?
Ja, ja. Und es ist durchwegs auch die neuen Berufe, Maschinenmechaniker, Werkzeugmechaniker, Anlagenrechte. Diese 4-jährigen Berufe mit 2. Berufsschultag sind im Grunde nur durchgegangen, weil wir im Vorarlberg, VUM und natürlich Blum von der Dra mit der World Skills, weil wir dann einen riesigen Erfolg gehabt haben, zu sagen, ich als Sekalosend, die würden nach dem Modell ausbildet, wenn man das in Österreich nicht auch. Und den haben sie.
Da kannst du nichts mehr dagegen sagen, das ist das Argument.
Aber das war das Thema mit der Matura und ich bin sehr glücklich, dass das so läuft, oder? Aber es sind aber nur 5 oder 8%. Mhm. Nur das reicht nicht aus, die Lehre aufzuwerten, oder?
Jetzt hast du vorher schon mal kurz gesagt, müssen wir jetzt unbedingt drüber reden, ist das Thema, bevor wir jetzt noch auf ein wichtiges Thema kommen, aber lass uns zuerst noch mit der Pflege kurz reden. Also Pflege ist ja auch so ein Thema, das denkt man jetzt im ersten Moment, okay, das ist nicht bloß in der Lehre ein Thema, sondern das ist grundsätzlich Demografie, immer mehr Leute braucht man in der Pflege, Pflegeberufe unattraktiv bis zum geht nicht mehr, findest du keine Leute, die in der Pflege sind. Preisdruck ist ein Thema, oder? Kostenexplosion in der Pflege. Und du hast gesagt, die Idee, die du hast vorgeschlagen, ein Modell, wie es in der Schweiz war, oder das als Vorbild
parallel
entwickelt, genau. In der Schweiz wurde das umgesetzt, bei uns nicht. Mhm. Das ist wie viele Jahre jetzt her?
Ja, ich kann es ganz kurz
sagen. Ja, bitte.
In meinem ersten Dokument, der Vorschau, also der Philosophie, wo ich Schüssel gegeben habe, dieser Regierung, war das mit drin. Mhm. Also zusätzliche Ausbildung und Aufwertung der Lehre und unter anderem eben Pflegeberuf. Oder? Kann man es noch lesen, also es ist nicht geschummelt, oder? Genau. Und neben dem Blumenbonus und andere Sachen, neue Berufe, habe ich denn das einfach auch gesagt, jetzt möchte ich das auch noch umsetzen. Oder? Und da haben wir dann wirklich ein Berufsbild, oder? Das ist das, was praktisch ist, und der Lehrplan, das, was die Schule macht, haben wir so quasi fast fertig gehabt und haben dann erfahren, dass die Schweiz das auch macht. Mhm. So, und dann sind wir mit einer gewaltigen Delegation inklusive Fernsehen und Landesrat von Oberösterreich, oder Siegler, der Kosser, sind wir um und haben das am Krankenhaus in Zürich, haben wir das angeschaut. Mhm. Da haben wir gesagt, jawohl. Jawohl, eigentlich ist es das. Mhm. Weil es ist ja immer wieder die Frage gsi, das ist ja um 50 Jahre gegangen, mit einem 70-Jährigen, also um die 50-Jährigen. Kann man solchen Leuten zumuten, ins Krankenbett zu gehen, oder? Mhm. Und also nicht die Partei, die mit euch gewählt hat, im Moment gerade eingesetzt hat, war dann der Meinung, na, das geht nicht. Und dann hat es, wie in der Zeitkurs so ganz groß, Egon Blum will Jugendliche ans Totenbett, oder? Ja, halt einfach, kurzum, wir waren fertig und es hätte können funktionieren, nur haben wir es bei uns verzögert, man hat gesagt, nein, wir wollen es nicht. Ja. Die Schweiz, jetzt komme ich auf das, was du gesagt hast, hat es umgesetzt und in der Schweiz ist es heute der zweitmeist gewählte Beruf. Die haben auch eine Pflegeschule und ich bin auch für eine Pflegeschule, aber das ist ja keine Konkurrenz. Das sind zwei, das sind zwei verschiedene Arten von Charakteren, für Leute mit Eignung und Neigung, oder? Wir haben auch in der Lehre gibt es hochintelligente Leute, aber sie sind keine Schultypen, oder? Sie sind keine Schultypen.
Ja, logisch.
Und von denen muss man
Praktiker,
ja, oder? So ist genau. Ja. Und ich frage mich, muss denn jetzt mag ich so noch einen Hochschulzweig für die Pflege? Muss einer eine Matura haben? Muss einer drei Sprachen können? Muss er ein akademisches Ding haben? Zum einen Menschen, der einsam ist, der einfach möchte eine Nähe haben. Ja. Wo einfach, ich sage jetzt, gestreichelt werden will. Muss denn der das haben? Also es ist nicht geschieden, man geht solchen, die wirklich gesellschaftlich, sozial sensibel sind, oder? Es muss keine Sozialromantik sein. Sensibel sind. Das heißt, wir sagen mal, für den haben wir auch. Und das sind Hunderte, die für das mitunter werden. Wir haben ja, das gerade in der Zeit gelesen, wir haben auch in Vorarlberg, jedes Jahr haben wir 400, wo nichts überkommt. Oder? Ja. Und die machen halt, das tötet da vielleicht ein paar
hundert. Wenn es nur ein paar sind, oder?
Ganz genau. Ja. Und wie wir vorher gesagt haben, diese Zahl der zu Pflegenden explodiert. Und jetzt mit diesem Regressthema würde man noch mehr in Pflegeheime schicken.
Natürlich.
Also ja, Gott,
wer soll sich um die Leute kümmern?
Ja, der Lampert, der Günther Lampert, der hat ja sehr viel auf dem Gebiet schon da, ehemals Landtagsvizepräsident, der hat dann also ja aufgezogen, dass wir jetzt schon Plätze haben, wo wir nicht besetzen, in Pflegeheimen, weil wir kein Personal haben. Mhm. Und das wird ja nicht besser, oder? Ja, dabei muss ich sagen, der Herr Landeshauptmann ist voll für diese Pflegelehre. Ja. Wir haben ja mal einen Landtagsbeschluss gekriegt, aber unsere Herren Nationalräte waren nicht in der Lage, diesen Beschluss letztlich innerhalb der ÖVP nicht einmal bis in die Parteizentrale, damit man es behandelt hat. Schade, ich sage das in aller, weil ich meine, wir kriegen da, neben dem, was wir im Sachkräftebereich haben, kriegen wir da die nächste
zweite Baustelle.
Misere. Mhm. Aber wir, die hat sich gewaschen.
Ja. Und jetzt haben wir das dritte Thema, was natürlich auch immer wieder jetzt diskutiert und heiß diskutiert worden ist, was auch genau in deinen Fachbereich hintrifft, ist natürlich das Thema Lehre und Asyl.
Ja.
Da haben wir einen Vorarlberg-Fall gehabt, die heiß diskutiert worden sind. Sprich, wo also die grundlegende Entscheidung, dürfen Asylwerber oder die im Asylverfahren befindlich überhaupt eine Lehre anfangen, junge Menschen? Und B, wenn sie denn in der Lehre drin sind, dürfen sie die fertig machen oder werden sie dann einfach während der Lehre abgeschoben? Es gibt natürlich die Diskussion, es gibt den Fachkräftemangel, Pflege ist auch so ein Thema, natürlich wurde so reingespielt. Gerade auch im Tourismusbereich ist das in der Gastronomie in Vorarlberg ein großes Thema, auch, oder? Wie siehst du die Situation? Also ich meine, faktisch natürlich, klar, wir werden nicht alle da bald erkennen, wenn es ein Rechtsverfahren gibt, wird es sie. Aber der Umgang und die Art und Weise, wie das gemacht wird.
Also diese Abschiebung, die Art und Weise und die Philosophie, die dahinter steht, ich kann jetzt sagen, es hat mich wütend gemacht, es hat mich traurig gemacht. Ja. Weil das kann es doch wohl nicht sein. Erstens einmal haben wir 1000 Lehrlinge in der Pipeline gehabt, die hat man rausgenommen.
Ja.
Und zweitens, was sich da menschlich abspielt, hat man denn, da muss ich eine Frage, hat man denn wirklich überhaupt keine Sensibilität? Da muss ich noch einmal, keine Sozialromantik. Ja. Also, aber es sollte nur jeder mal überlegen, was wäre, wenn mein Kind dort drin wäre.
Ja.
Ich bin auch der Meinung, wir können nicht alle behalten, das ist keine Frage. Ja. Aber solche mal in der Pipeline sind, mal kurz vor der Ausbildung sind. Aber bitte. Dabei hätte man noch so gut das Beispiel in Deutschland, wo man sagt, okay, man lässt fertig, man sind dann 2 Jahre bleiben.
Ja.
Wir würden die Leute brauchen.
Ja.
Wenn der Sand nimmt irgendwo, irgendwoher, nehmen wir Leute, ich habe schon gehört, die Bundeswirtschaftskammer sieht mit dem Mund Lehrenwerter von Drittstaaten hier. Ja, ihr könnt sie durch, wieso nicht solche Motorosen, ja. Wenn sie sich bewähren, wenn sie Interesse haben. Ja. Also das ist eine rein parteipolitische Angelegenheit, wo ich also mit keinem in der Regierung konform kann. Aber wirklich nicht.
Jetzt hat, wie gesagt, unter der Regierung Faymann das Engagement, das offizielle, abrupt geendet. Jetzt haben wir aber eine neue Regierung, die ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre
im Amt. Nein, das ist nicht ganz so gewesen. Mein Vertrag ist ausgelaufen mit denen.
Und wurde nicht verlängert, halt, oder?
Ja, wurde nicht verlängert.
Genau, so, ja, sowas. So. Ja, genau.
Also, sie haben die nicht mit der Aussage, dass er gesagt hat, er braucht das nicht. Ja, er hat selbst genug gute Leute.
Genau. So, jetzt gibt es eine neue Regierung, auch politisch anders eingefärbt, wie die vorige war. Gab es da Kontaktaufnahme oder gar nicht?
Nein.
Gäb's oder sagen wir so, wärst du überhaupt interessiert daran, für diese Regierung was zu tun?
Ja, in der Regel kriege ich das am Schluss mit der Klimae Freizeit und. Ich habe gesagt, solange ich stehen kann, würde ich mich für das einsetzen. Ganz gleich. Immer wenn es darum geht, der Jugend und der Wirtschaft, das ist ja Win-Win-Situation. Wir brauchen beide, wir wenden den Produktions- und Dienstleistungsstandort, die Arbeit wenn wir ja da haben. Und unsere Jugend ist auch da und hat ein Anrecht auf ein sinnerfülltes Leben. Also da muss man sich, wer ein normales Hirn hat und gerade Stock hat und so eine wie übereinander sitzen darf, dankbar sein. Oder? Und die muss er so tun. Und zwar bis zur letzten Minute.
Das heißt, du wirst da auch nach wie vor aktiv bleiben, das ist
schon natürlich. Ja, ich würde als Abend so vom ORF, da werde ich immer wieder kontaktiert oder von der Zeitung und so. Dort bin ich meistens aber darum gefragt, ob Eko, dass einer, ich sage jetzt, eine diskussionswürdige Vorgabe
gibt. Wo man ein bisschen stichelt.
Wo man noch braucht, kann man sagen, sind Sie auch der Meinung von Blum oder was setzen Sie dem dagegen? Ist mir aber gleich. Damit ist immerhin die Diskussion, die Sensibilität gewisser Themen noch gegeben. Ja.
Wie siehst du, wenn du jetzt jemand das von außen betrachtest, aber Einblick wirst du immer noch haben, grundsätzlich die Ausbildungssituation in Vorarlberg heute auch bei den Unternehmen? Also, weil du gesagt hast, es hat sich natürlich ein bisschen was verändert in den letzten Jahren wieder. Sind da die Vorarlberg-Unternehmen, in denen man sie machen, nochmal guter wird?
Jetzt vielleicht von der Zahl, ich bin ja Mitglied des Wirtschaftsparlaments gewesen und kriege heute noch jeden Monat die Lehrlingszahlen. Also, für alle Bundesländer bestens informiert. Ich habe auch einen Foliensatz mit über 1000 PowerPoints, die ich gemacht habe. Ich kann jederzeit noch mal gehen und einmal zeigen, wo es ist. Vorarlberg. Vorarlberg hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sagen, wenn viele Probleme da sind, und wir haben ja auch 350 weniger Lehrlinge pro Jahr, aber um 560 glaube ich, Betriebe verloren. Wir haben ja 11.000 in Österreich, aber Vorarlberg haben wir auch verloren. Aber dennoch, Vorarlberg hat bei den 15-Jährigen über 50%, die nehmen jetzt auf die ersten Lehrlinge, muss noch Lehre gehen. Das ist sagenhaft. Mhm. Also, da muss man nichts sehen.
Im Vergleich zu was rund um
Bursche. Zu allem. Mhm. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man in Vorarlberg als Vorreiter zum Beispiel das mit der Qualitätssicherung zur Mitte der Lehrzeit freiwillig macht, weil Verordner tut man es zwingen, oder?
Ja, klar.
Das Wirtschaftsministerium, Unterrichtsministerium und, oder? Aber dass man das machen würde. Und ähnlich wie die VUM das macht, das war ja damals in der Einführungsphase Dr. Ilk oder, mit Colline Wiedmer und der Folge dem Magister Michael Ammann mit. Dort war ich auch dann stark mit dabei, auch Wiedmer wieder und Schelling und so weiter. Dass man das, was man dort geschafft hat und was heute noch bestens läuft, und mit der Prämie zur Mitte der Lehrzeit, die kriegen ja jeder Betrieb 4.000 Euro, wenn er eine Prüfung macht. Obwohl das Geld hat ja die Betriebe sehr eingezahlt, oder?
Ja, klar.
Die mitzahlen da solche Monate ausbilden und letztlich verdienen, mehr ausbilden. Also das wäre genau das, dass man das auf andere Branchen auch tät. Und dem täten wir, und dem täten wir, dass viele, die heute, obwohl sie nicht reinpassen, vielleicht in der berufsbildenden mittleren Schule, doch eine Lehre machen dort. Wo man dringend braucht, wo man auch eine Zukunft hat, oder? Ich meine, der Fachmann hat in Vorarlberg eine Zukunft. Keine Frage, wenn Sie in die Schweiz schauen, wir haben ja bald, glaube ich, 18.000 Grenzgänger. Ja. Schweiz, Liechtenstein. Ja, wir müssen ja schauen, dass man nachher kann, weil die holen die Leute, oder? Ja. Es ist nicht so, dass die Schweizer mal sagen, ja, auf einer Absprache, ja, die holen wir nicht. Nein, die holen sich. Ja. Und durch das wird das Manko immer größer. Also das täte ich mir wünschen, dass da die Sozialpartner, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, also sie schaffen die gut zusammen mit Masega und Gewerkschaft mit Maloaka, dass man sich dort einigen hat, um sagen, das ist ein Punkt, wo man muss sagen, jawohl, Qualitätssicherung zur Mitte der Lehrzeit und gesellschaftlich-soziale Angleichung an schulische Ausbildungswege, Angestelltenverhältnis, wie wir das in VWM haben.
Wunderbar.
Gell?
Dann bleibt gerne viel zum Sagen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir hoffen natürlich, dass es nicht beim Wunsch bleibt, sondern dass es...
In der Regel kommt man nicht am Schluss noch wegen den Memoiren, oder?
Ach so, wenn die kommen, oder was?
Nein, dort haben wir mich schon vorbereitet, und dann habe ich gesehen, egon-blum.at, kann jeder reinschauen.
Das ist alles drin,
genau, oder? Alles, und alles andere interessiert mich nicht.
Ich glaube, die Frage hätte ich jetzt noch nicht gestellt, weil faktisch so viel Energie, so viel Engagement und so viel Elan, wie du jetzt an den Tag legst, da ist noch keine Zeit für Memoiren. Das kann dann ruhig noch warten, glaube ich.
Ist gut, ja.
Also, alles klar. Bedanke mich für die Zeit, Egon. Vielen Dank, war ein spannendes Gespräch.
Sehr interessant, sehr gerne. Tschüss, und eine gute Zeit für euch.